Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Unser Reiseziel heute hat gewissermaßen Stil und Blüte. Wir machen uns auf die Spuren einer Blume, die wohl wie keine andere die Frühlingsbotin des Jahres ist. Es handelt sich um die Tulpe und die kommt, davon können wir alle ein Lied singen, aus Amsterdam. Allerdings nicht nur, aber doch immerhin kommt sie in der Regel aus den Niederlanden. Wo sie da genau blüht, wie sie überhaupt dahin gekommen ist und was wir in Sachen Tulpe hier im Rheinland derzeit erleben können, darüber reden wir in den nächsten beiden Stunden in Domradio Reisen. Und als erstes machen wir uns gleich auf zu unseren niederländischen Nachbarn. Schön, dass Sie mitreisen. Südlich von Amsterdam, zwischen Haarlem und Leiden, da liegt die Bollenstreek, die Blumenzwiebelregion Hollands. Das sind ausgedehnte Blumenzwiebelfelder, die die Landschaft entlang der Küste prägen. Auf dem sandigen Boden gedeihen vor allem die Tulpen besonders gut. Und jetzt im Frühjahr zur Tulpenblütezeit, da sehen die Felder aus der Luft gesehen aus wie riesige Farbfeldbilder aller moderne Kunst. Und obwohl sich die Tulpenzucht heute auch auf Nordholland ausdehnt, hat die Traditionsbetriebe sind immer noch hier in der Bollenstreek zu Hause. Hilde Regenita hat einen solchen Traditionsbetrieb in Noordwijkerhout besucht.
Die Tulpen, die Sie draußen auf den Feldern wachsen sehen, die dienen nur der Zucht von Zwiebeln. Wenn sie am schönsten blühen, werden sie geköpft, die Blüten werden abgeschnitten, damit die Energie komplett in die Zwiebel geht und nicht mehr in die Blütenblätter.
Und die vielen bunten Blütenblätter? Die wandern in den Abfall, sagt Dolf Oeltenbochert. Schade, aber das ist nun mal so. Nur so wachsen die Zwiebeln auf die gewünschte Größe, können im Sommer aus der Erde geholt und dann verkauft werden. So macht es der Familienbetrieb Oeltenbochert schon seit über 100 Jahren.
We have our own growery.
Wir ziehen Zwiebeln auf den Feldern, wir ziehen Schnittblumen im Gewächshaus und gemeinsam mit anderen experimentieren wir mit neuen Tulpensorten. Wir haben es also mit Tulpen in unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung zu tun. Und wir sind einer von ganz wenigen Betrieben, die eine eigene Zucht, eine eigene Schnittblumenherstellung und eigene Exportaktivitäten haben.
Und dafür hat das Unternehmen vor ein paar Jahren die Auszeichnung Hoflieferant bekommen, als bisher einzige Blumenzüchterei in den Niederlanden. Tatsächlich bestücken die Oeltenbocherts auch die königlichen Gärten mit ihren Tulpenzwiebeln und darauf sind natürlich alle sehr stolz.
Almost, yeah. Yeah. Yeah.
Fast die ganze Familie arbeitet in der Firma. Mein Vater und einer seiner Cousins ist noch dabei. Zwei meiner Cousins und ein Onkel. Ich natürlich auch und mein kleiner Bruder. Wirklich die ganze Familie.
So the whole family is working for the company.
Dolf ist Anfang 30 und Familienbetriebssprössling in vierter Generation. Er zeigt als erstes die Blumenfelder hinter dem Hof. Sie sehen aus wie rote, violette und gelbe Teppiche.
Das hier sind Narzissen. Da hinten haben wir Hyazinthen und das da drüben, das sind alles Tulpen. Die weißen Schilder da, die zeigen jeweils an, dass da eine andere Sorte angepflanzt ist.
Über 25 verschiedene Tulpensorten bauen die Oeltenbocherts für die Zwiebelzucht an. Und dann sind da noch die Schnittblumen, die drinnen im Gewächshaus gezogen werden.
Das hier sind alles Tulpen. Die haben wir im Oktober und November gepflanzt. Und hier in diesem Lagerhallen fingieren wir gerade, dass Winter ist. Dann denkt die Tulpe, ich muss wachsen. Und sobald sie einen ordentlichen Trieb hat, bringen wir sie ins Gewächshaus und ziehen sie weiter, bis sie zu richtigen Blumen heranreift.
Until they become a real flower.
Ein ganzes Meer von Tulpensetzlingen steht da unterm Glasdach. Ein paar Meter daneben haben die Pflanzen bereits eine zarte Blüte gebildet. Und noch ein bisschen weiter sehen die Tulpen doch schon ganz schön nach fertigen Tulpen aus. Aber Vorsicht!
It's not ready to harvest yet. They have to be specific.
Diese hier ist noch nicht reif zum Pflücken. Da drüben haben die Gärtner aber schon angefangen, einzelne Tulpen mitsamt Zwiebeln herauszunehmen. Das ist wirklich Handarbeit. Jede einzelne Blume muss angeschaut und bewertet werden. Das kann keine Maschine machen.
Anders ist das beim nächsten Schritt. Wenn es ans Zurechtschneiden geht, kommt sehr wohl eine Maschine ins Spiel, die Schneidemaschine.
Wir legen die Blumen mit Zwiebeln hier auf das Band, dann schneidet die Maschine die Zwiebel ab, viel weiter unten als man denkt. Denn der Stiel geht bis zur Hälfte der Zwiebel und deshalb zerdrückt die Maschine die Knolle und schneidet den Stiel so lang wie möglich heraus. Und hier, der Laser, der zeigt die richtige Länge an, damit am Ende alle Tulpen gleich lang sind.
Von diesen alle auf die gleiche Länge gebrachten Tulpen zählt die Maschine jeweils 10 Stück ab und bindet sie zusammen.
Hier auf die fertig verpackten Sträuße kommt ein Aufkleber mit der Produktbeschreibung. Die Länge, das Gewicht und das Reifestadium der Tulpen. Immer 5 Sträuße kommen zusammen in einen Kübel mit etwas Wasser. Heute Nacht bringt dann ein Transportunternehmer sie zur Auktion. Morgen werden sie versteigert und das heißt, der Kunde hat sie entweder noch morgen, spätestens aber übermorgen auf dem Tisch.
Und wie sieht es bei Dolf Oeltenbogart selbst aus? Hat er bei sich zu Hause auch Tulpen auf dem Tisch stehen?
In meinem Garten ist nicht genug Platz für Tulpen. Wenn ich Blumen auf dem Feld sehen will, dann komme ich rüber. Aber Schnittblumen habe ich natürlich immer da. Ich nehme jede Woche einen neuen Strauß mit nach Hause für meine Freundin. Und wir haben wirklich von Januar bis April Tulpen in allen Variationen da stehen. Ich werde niemals tulpenmüde.
Ja, die meisten Menschen werden wohl so schnell nicht tulpenmüde. Dazu sind diese Frühlingsblumen einfach viel zu schön. Und deshalb bleiben wir heute in der Nähe von Tulpenfeldern, von Tulpenzüchtlern und Händlern. Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, aber bevor sie welken, blühen sie ja zum Glück erstmal und im Moment ist in unserem Nachbarland Niederlande die Zeit der Tulpenblüte. Da kann ja jeder sein buntes Wunder erleben und meine Kollegin Hilde Regeniter, die ist hingefahren, um dieses Wunder zu erleben. Also Hilde, ein Farbenrausch in Gelb, Rot, Violett?
Also als ich da war am 19. und 20. März, da hat erstmal noch alles ziemlich gelb ausgesehen im Bollenstreek, also in der Blumenzwiebelgegend Hollands südlich von Amsterdam. Zwischen Haarlem und Leiden. Und das lag daran, dass ich ein bisschen früh dran war und erstmal die Narzissen felderweise in Blüten gestanden sind. Jetzt aber sollten die Tulpenfelder so langsam nachziehen und es sieht in diesen Tagen sicher sehr, sehr schön aus, wenn man da so mitten durch die Tulpen spaziert oder radelt. Und besonders schön ist eben jetzt auch ein Ausflug auf den Kolkenhof, also zur großen Freilicht-Tulpenausstellung. Und da kann man sich den Tulpen auch mal auf eine bisschen andere Art und Weise nähern.
Hier kann man auch mit einem Flüsterboot eine Tour machen von so etwa 3/4 Stunde. Aber dann sitzt man genau auf der Ebene mit den Blumen und das ist auch ein spezielles Gefühl, was man hat.
Spezielles Gefühl klingt gut. Wer war denn das?
Das war Elisabeth van Waveren, eine sehr nette Dame, die Führungen auf dem Kolkenhof macht und sich natürlich bestens auskennt mit den Tulpen, auch mit ihrer Geschichte. Und das ist wirklich spannend und wahrscheinlich auch gar nicht jedem klar. Auch wenn heute 80% aller Tulpen auf der ganzen Welt in den Niederlanden gezogen, gepflanzt und gepflückt werden, ursprünglich ist die Tulpe keine Holländerin.
Der kommt eigentlich von der hohen Ebene in Mongolei oder China und ist 3 verschiedene Pfaden nach Türkei gelandet. Und da hat man damals der große Suleiman, der hat wirklich die Tulpe adoriert. Jeder Frühling hatte eine große Feier gemacht mit Tanze. Die Tulpen waren wunderschön im Garten. Die Tulpe, die Lali heißt auf Türkisch, das war auch wie ein Schutz im Wappen und in Textilien und in Fliesen kann man die schöne Tulpe sehen. Weil das war natürlich eine wunderliche Sache eigentlich. Die Tulpe, die kleine Tulpe, die da auf der Ebene, wo das so kalt war, die Nomaden, als sie die Blume gesehen haben, dann war das ein neues Leben, hat begonnen. Und dafür war man sehr, 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 sehr dankbar.
Das ist ja verständlich, aber wenn die Tulpe eigentlich eine Bergbewohnerin ist, wie kommt sie denn dann ausgerechnet in die platten Niederlande?
Na, der Sultan in der Türkei, der hat damals im 16. Jahrhundert dem Habsburger Botschafter ein paar Tulpenzwiebeln geschenkt und der wiederum, der hat sie weitergegeben an einen Mann namens Carolus Clusius.
Der war eigentlich ein Botaniker. Er hat auch die Garten von der Kaiser Maximilian II. Ausgelegt und der hat diese Tulpenzwiebel bekommen. Er hat gefragt, was ist das dann für eine Blume? Der Botschafter hat gesagt, ich weiß nicht genau, der heißt Lali auf Türkisch, aber das sieht wie ein Tulband aus. Und das ist wahrscheinlich der Ursprung von dem Namen Tulp. die Tulpe. So, der Clusius wird gefragt, nach Holland zu kommen, weil im 1575 haben wir die erste Universität in Leiden bekommen und dabei möchte man sehr gerne einen botanischen Garten haben. Und dann hat man Clusius gefragt, könnte sie vielleicht den Garten anlegen bei uns? Der ist in 1593 gekommen und hat mit sich die Tulpenzwiebeln, hat er aufgepflanzt.
Und auf dem sandigen Boden im Hinterland der Küste südlich von Amsterdam, da haben sich die Tulpen eben wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und sie sind gewachsen und gediehen. Bis die Tulpen dann aber zur Massenblume geworden sind, hat es ein paar Jahrhunderte gedauert. Erstmal war sie sehr, sehr exklusiv und wirklich nur was für ziemlich betuchte Leute.
Ich habe sogar mal gehört, dass sich die erste Wirtschaftskrise der Moderne rund um den Handel mit Tulpenzwiebeln entzündet hat.
Ja, das stimmt. Mitten im goldenen Zeitalter der Niederlande, also im 17. Jahrhundert, da wurden Tulpenzwiebeln zum Spekulationsobjekt. So um 1634, da ging es los und bis der Markt dann 1637 komplett zusammengebrochen ist, herrschte ein regelrechtes Tulpenfieber.
Der Tulp war ganz beliebt und das ist auch Mode geworden. Man hat so die Tulpenzwiebel bewundert und jedermann wollte das kaufen und kaufen und kaufen. Man hat gedacht, das ist eine gute Investition, weil es gibt neue Tulpen natürlich. Und das ist die Tulpomanie geworden, ungefähr 1634. Wenn man damals für eine Tulpenzwiebel ein Grachtenhaus in Amsterdam kaufen konnte, können Sie sich vorstellen. Und das war eigentlich ein Papierhandel. Man hat nie eine Zwiebel in Hand gehabt, nur die Papiere. Und dann wissen Sie, wenn die Preise so hoch steigen, auf endlich ist das ineinander gefallen. Und das ist mit ganz vielen Menschen, die in Konkurs gegangen sind. Man hat Investitionen gemacht, man hat Juwelen verkauft, man hat Häuser gekauft. Und da steht man ohne nichts.
Ja, so war das damals, aber der Beliebtheit der Tulpe hat das dann am Ende keinen Abbruch getan. Im Laufe der Jahrzehnte wurden immer mehr Unterarten miteinander gekreuzt. So haben die Züchter dann witzige Farbkombinationen kreiert. Tulpen mit doppeltem Blütenkranz, die nennt man gefüllte Tulpen. Und Tulpen mit gezackten Blütenblättern, das sind die Papageientulpen.
Und was ist mit diesen legendären schwarzen Tulpen, um die es ja in Alexandre Dumas' gleichnamigen Roman geht?
Ja, in dem Roman, da schreibt Alexandre Dumas die Geschichte eines niederländischen Blumenzüchters, der um jeden Preis eine schwarze Tulpe züchten will, im Wettstreit mit anderen. Er droht darüber, ins Unglück zu stürzen. Das passiert dann zwar nicht, er wird gerettet, aber eine schwarze Tulpe, die gibt's am Ende immer noch nicht. Das Buch stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich in dieser Frage nicht wirklich was getan.
Gibt es noch eine schwarze Tulpe? Das ist eine Frage, die man immer bekommt. Nee, das gibt keine schwarze Tulpe. Wir haben schon sehr, sehr, sehr dunkle. Aber die schwarze, das ist keine Farbe im Natur eigentlich. Die dunkle, die sind eigentlich dunkel, dunkel, dunkelrot oder dunkel, dunkel, dunkelbraun oder lila. Und dann haben wir natürlich Queen of Night, Black Diamond, Ronaldo etc. Gibt es auch Parkit oder Papagei schwarze Tulpen, wie man nennt.
Also wir merken uns, richtig schwarze Tulpen, die gibt's gar nicht. Und gleich als nächstes, da hören wir uns an, wie es mit den Tulpen weitergeht, wenn der Züchter sie zur Auktion gebracht hat. Wir sind gleich bei einer Blumenversteigerung in Aalsmeer in der Nähe von Amsterdam mit dabei. Hilde Regenita, erstmal vielen Dank.
Gerne.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie versteigert worden? Ich kann es Ihnen sagen, die allermeisten der gelben, roten oder bunten Tulpen, die da in diesen Wochen beim Blumenhändler unseres Vertrauens locken, die kommen von einer der Auktionen in unserem Nachbarland Niederlande. Flora Holland heißt die große Genossenschaft, in der sich die Blumenzüchter des Landes vereinigt haben. An 5 verschiedenen Standorten werden Schnittblumen und Topfpflanzen an den Käufer gebracht. Touristen können sich das Prozedere in Aalsmeer bei Amsterdam anschauen, nur einen Steinwurf vom internationalen Flughafen Schiphol entfernt. Hilde Regenita war da.
Sie sind hier bei Flora Holland Aalsmeer. Wir sind die größte Blumenversteigerung von der Welt. Wir sind eigentlich fast so groß wie die Stadt von Monaco unter einem Dach. Pro Tag versteigern wir hier in Aalsmeer so fast 21 Millionen Stück Blumen und 2 Millionen Stück Topfpflanzen.
Und deshalb, sagt José Jorge, nennen viele die Auktion von Aalsmeer auch einfach die Wall Street of Flowers, die Blumen-Wall Street. Wobei die Auktionshallen aussehen wie Hörsäle, jeweils mit Blick auf 2 große digitale Auktionsuhren.
Und dann sehen Sie die Uhr. Eine Uhr ist ein runder Kreisel. Normal, wenn wir zu einer Auktion gehen, geht der Preis nach oben und kann man aufhören, wenn es zu teuer wird. Hier haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, dass der rote Punkt von unten nach oben läuft. Das meint der Auktionator. Jede Uhr hat seine eigene Auktionator. Wenn Sie vorne in den Auktionsraum schauen, sehen Sie da in der kleinen Kabine mit dem glasen Dach da oben der Auktionator von der Uhr von der Tulpe sitzen. Und hier, wenn wir nach unserer rechten Seite schauen, der Auktionator von in diesem Fall der Uhr, wo die Amaryllis versteigert werden.
Die Auktionäre kündigen ihre Produkte an. Die Einkäufer hören über Kopfhörer mit und können sich per Funkmikrofon auch persönlich einklinken. Weil hier heute alles strikt durchdigitalisiert und über Headset läuft, ist diese Versteigerung im 21. Jahrhundert eine eher diskrete Angelegenheit. Längst nicht mehr so laut, wie es damals hier zugegangen sein muss, als der Massenverkauf von Rosen, Tulpen und Co. vor gut 100 Jahren seinen Anfang nahm.
Der rote Punkt ist eigentlich der Preis von ein Stiel, eine Blume. Weil in der Mitte von der Uhr sehen Sie auch stehen 1C. Das meint, wo der rote Punkt stehen bleibt. In diesem Fall werden wir der Auktionuhr von der Tulpe folgen. Da sehen Sie, dass da 13 Cent für einen Stiel bezahlt wird. Und daneben steht eine andere Zahl, das ist in diesem Fall 133. Das ist die Kaufnummer. Jeder Käufer, der hier einkauft, bekommt von uns eine Kaufskarte. Eine Karte mit einer Nummer darauf. Und das Nummer wird ihm das ganze Prozess folgen, bis wir die Ware bei ihm in seine Stelle abliefern.
Diese Käuferkarte ist gleichzeitig die Kreditkarte des Kunden. Denn sobald er seine Nummer auf der Auktionsuhr aufleuchten sieht, hat er den Zuschlag. Und der Betrag wird gleich von seinem Konto abgebucht.
9, sagt der Auktionator, und dieses Mal 6, jetzt wieder 3, ist das Minimale, was ein Käufer kaufen muss. Ich verbessere mir immer und dann können Sie das Idee haben, na, ich weiß auch nicht, worüber Sie redet, aber jede Transaktion dauert hier maximal 4 Sekunden. So, bis die Auktion vorbei ist, haben wir mehr als 144.000 Transaktionen zu verhandeln. So, es ist eigentlich, wie ich schon gesagt habe, nicht nur eine Börse, aber auch eine Logistik, ein wahnsinniger Betrieb.
Wahnsinnstempo, Wahnsinnssummen, Wahnsinnslogistik. Über 350 Sorten Rosen sind hier im Angebot und jetzt im Frühling auch mehr als 350 Tulpenvarianten. Da ist es natürlich wichtig, dass die Einkäufer sich gut mit ihren Auftraggebern absprechen.
Helga, ich hatte gestern 2 Wanne Cuba Libre. Eine Kollegin will das gerne haben, weil es heute nicht versteigert wird. Kann ich das die 2 Wanne geben? Okay. Tschüss.
Einmal versteigert, muss die bunte Blumenware zunächst verladen werden. Los geht es in einer ersten Lagerhalle. Auf großen Laufbändern ziehen kistenweise Schnittblumen unterschiedlichster Couleur vorbei. Gerbera, Dahlien, Ranunkeln, Rosen, Nelken, immer wieder Tulpen und. Das ist die grobe Vorsortierung. Es folgt die eigentliche, die finale Verteilung an die Käufer.
Jetzt sehen Sie die große Verteilhalle, allemal kleine Wägelchen, die Produkte aus dem Buffer abholen. Der Verteiler nimmt sich so eine Schleppe hinter sich und dann fängt er an zu verteilen. Der Verteiler sieht das auf seinem Computerslip oder er hört es eigentlich, weil Sie sehen auch, die tragen alle einen Kopfhörer mit Mikrofon. Er kriegt auch den Auftrag gesprochen. Dann wird er das akzeptieren.
Und dann auch wieder per Funk Bescheid geben, dass der nächste Auftrag kommen kann. Wer von oben auf die große Halle herunterblickt, erlebt ein wahres Spektakel.
Ich muss immer sagen, es ist eine Lust für Augen, um zu anschauen. Wie Sie hier die Wägelchen fahren sehen, ist so wie ein Ameisenhaufen, dass die alle durcheinander fahren, nebeneinander, durcheinander kann man natürlich nicht fahren, aber zickzack, es geht alle Richtungen auf. Sieht wahnsinnig schön aus.
Wuselig und vor allem sehr, sehr bunt.
Man hat nicht nur Rot, man hat nicht nur Gelb. Sie haben ein Farbebild wie ein Palette, wie der Maler im Rijksmuseum, auch Kölkerhorn. Das ist ein Wahnsinn von Farben, die vorbeikommen, von Rot bis Gelb bis grüne Sachen, die auch da sind. Sie müssen es wirklich anschauen.
Ja, das lohnt sich wirklich. Das jedenfalls findet meine Kollegin Hilde Regeneter. Sie war fürs Domradio auf der Blumenauktion in Aalsmeer bei Amsterdam. Und übrigens nur 15% der 21 Millionen Schnittblumen, die da Tag für Tag versteigert werden, bleiben in den Niederlanden. Der Rest wird exportiert, vor allem ins übrige Europa, nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien und in die anderen EU-Länder. Tulpen, ein leuchtend Gestirn von Schwermut und süßer Gewalt. Ja, so hat der Dichter Paul Celan die Frühlingsblume einmal beschrieben. Lange vor ihm ließen sich bereits die Maler in den Niederlanden von den anmutigen Blüten in den Bann schlagen. Und kaum war die Tulpe zur beliebtesten Blume im niederländischen Königreich geworden, da hinterließ sie schon eine Spur in fast allen Lebensbereichen, auch und gerade in der Kunst. Und so wurde manch ein Kunstfreund zum Tulpenfreund und umgekehrt.
Ich bin Holländer. Man kann nur ein Tulpenfreund sein. Ich liebe Tulpen. Ich habe die auch zu Hause. So viele Holländer kaufen dann wieder Tulpen als Dekoration von ihr Haus. Die sehen wir überall in Amsterdam, auch bei mir.
Und natürlich auch im berühmten Rijksmuseum, wo Marco Kassener Besucher durch die Sammlung führt. Das Traditionshaus wurde 2013 nach 10-jährigen Renovierungsarbeiten neu eröffnet und lässt anhand von Gemälden, Kunstobjekten und Zeichnungen die Geschichte der Niederlande lebendig werden.
Alles vom Mittelalter bis zum 20. und 21. Jahrhundert ist hier sichtbar, also eine Übersicht von holländischer Geschichte und Kunst in 80 Säle, 8000 Kunstwerke. Tulpe ist ein Teil der Geschichte. Natürlich eine der größten berühmten Sachen in Holland ist natürlich Holzschuhe, Windmühle, Käse und Tulpen.
Kein Wunder also, dass die Tulpe auch in der Kunst der Niederlande auftaucht. Natürlich erst, seit sie Ende des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal aus dem Osmanischen Reich nach Holland exportiert wurde. Im sogenannten goldenen Zeitalter avancierte die Tulpe dann schnell zur neuen Nationalblume.
Mitten vom 17. Jahrhundert war Amsterdam die reichste Stadt der Welt mit dem größten Hafen der Welt, auch die größte Flotte der Welt. Aller Welthandel konzentriert sich hier in Amsterdam. Und das Geld, was damit verdient wurde, wird dann auch an Kunst ausgegeben.
Denn die reichen Amsterdamer Bürger konnten es sich damals nicht nur leisten, die extrem teuren Tulpen zu kaufen. Sie bestellten auch jede Menge Porträts bei den Malern, Bilder von biblischen Geschichten oder auch von Landschaften.
Im 17. Jahrhundert war eine Explosion von Kunst. Und die Malerei, das ist eigentlich die Kunst Hollands. England hat Shakespeare, sie haben Wagner und Brahms und Mozart. Die Italiener haben Rossini und die Franzosen haben Molière. Und wir haben Rembrandt und Vermeer und Frans Hals und diese riesen Explosion von Kunst. Und Abbildungen von Tulpen waren nur ein kleines Stückchen, nur ein Unterteil von dieser Explosion.
Tulpen sind in dieser Zeit meist Teile von Stillleben. So auch auf dem Stillleben mit Blumen, das der Blumenmaler Hans Bollong hier 1639 geschaffen hat.
Stilllebenkunst ist immer eine Sache von Symbolik. In Stillleben wird immer Sterblichkeit und Vergänglichkeit gezeigt. Und in diesem Fall wird das mit Tulpen gezeigt. Also die Tulpen, die sehen dann natürlich sehr schön aus, waren auch sehr teuer, aber die Tulpen, die verderben natürlich auch. Dann sieht man auch, manche von diesen Tulpen sind schon gestorben oder halbwegs und die haben alle Art verschiedene Farben. Weißrot, Gelb, Magenta, ein Braun auch noch da hinten. Diese Tulpen werden gezeigt auf den Moment, dass sie blühen und auf den Moment, dass sie sterben.
Vergänglichkeit und Schönheit, dafür also stehen die Tulpen. Solche Stillleben wurden im 17. Jahrhundert geradezu fließbandmäßig gefertigt, erzählt Marco Kassener und weist auf ein weiteres Beispiel von der Hand des Malers Jakob Marell aus dem Jahr 1634.
Auch so ein Tulpenstillleben und Sie können sehen, dass es vor allem modig ist, weiße Tulpen mit rote Streifen, das ist so eine sehr populäre Tulpe. Also die Mischung von Farben, dass man nicht nur monochrome Tulpen hat, sondern wirklich so eine Mischung von Farben, sehr helle Farben. Es handelt sich wieder um Sterblichkeit und Verderblichkeit, aber wir sehen inmitten dieser Sterblichkeit, sehen wir die Tulpen noch gloriös, jung, sanft und frisch noch dazwischen stehen.
Grazile Blumendarstellungen mit minutiös ausgearbeiteten Blütenblättern in leuchtenden Farben. Sie sind eine willkommene Gelegenheit für die Künstler, ihr Können unter Beweis zu stellen. Aber auch die Aufbewahrungsgefäße für Tulpen werden überaus kunstvoll gestaltet, wie zum Beispiel eine 1,5 Meter hohe Tulpenpyramide aus Delft blau-weißer Keramik, ebenfalls im 17. Jahrhundert entstanden.
Das ist aufgebaut wie ein Obelisk, also das ist auch verschiedene Etagen sozusagen. Jede Etage wird es ein bisschen kleiner und dann gibt es an jede Ecke und in jede 5 cm können Sie Tulpen hineinstecken. Also Sie können so ein Pyramid von Tulpen hier kreieren, damit es auch inmitten des Hauses steht. Um zu zeigen natürlich auch, aus Keramik gemacht, ist sehr teuer, man zeigt seinen Wohlstand, aber dass man auch das mit teuren Tulpen und am liebsten natürlich die teuersten Tulpen mit aller modernen Farben einstecken, das wird so ja, wie ein Pokal im Haus zum Protzen und Prahlen eigentlich.
Mit Tulpen, Protzen und Prahlen. Tulpen als Statussymbole im 17. Jahrhundert. Davon erzählt manch ein Ausstellungsstück im Rijksmuseum. Ein ganzer Raum spricht dagegen indirekt von der Tulpe. Der Raum, der dem Maler Jean-Baptiste Vamour gewidmet ist. Der hatte sich darauf spezialisiert, das Leben im Osmanischen Reich auf die Leinwand zu bannen.
Ja, es gibt hier in diesem Raum leider keine Abbildung von Tulpen, aber vom Land, wo die Tulpen stammen. Also das sieht dann im 17. Jahrhundert für Helene sieht das sehr exotisch aus. All diese Hofkleidung auch und all diese Kleidung der Tänzer und Musikanten und alltägliche Leute. Das ist ein bisschen ja, wie Postkarten aus einem fremden Land. Wir sind die Türkei sehr viel Dank verschuldigt, sozusagen, weil wir danken die Türkei diese Teppiche und die Tulpen.
Tulpen im Rijksmuseum in Amsterdam. Hilde Regeneter hat sie sich zeigen lassen. Und neben den Kunsttulpen im Inneren der Museumsmauern, da gibt es auch noch jede Menge tolle Tulpen draußen im Museumsgarten. In Rot und Gelb und Bunt. So wie sich das gehört.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und da wir ja heute in Domradio Reisen auf den Spuren der Tulpe unterwegs sind, hauptsächlich in den Niederlanden, stellen wir Ihnen jetzt in Domradio Sehnsucht auch Musik aus den Niederlanden vor. Es ist eine Sängerin, die in ihrer niederländischen Heimat fast so bekannt ist wie die Tulpe. An ihrer Stimme kommt man nicht vorbei, ob in Werbespots, beim Eurovision Song Contest oder auch auf Festivalbühnen. Überall hört man die markante Rockstimme von Anouk. Anders als die Tulpe verirrt sie sich allerdings nur selten nach Deutschland. Die Popstar-Verpflichtungen im eigenen Land kosten schon genügend Zeit und dann wären ja die demnächst auch noch insgesamt 5 Kinder zu Hause, um die sie sich kümmern muss. Das 5. ist unterwegs. Die schöpferische Künstlerin mit dem Namen Anouk stellt uns jetzt Daniel Hauser vor.
Ihre Mutter war Blues-Sängerin in der südholländischen Stadt Den Haag. Das musste abwerben und so begann Anouk Theuwe schon in frühester Kindheit selbst mit dem Singen. Erst in Bars, dann im Background von anderen Künstlern, bis sie mit 19 Jahren ans Konservatorium nach Rotterdam ging. 2 Jahre lang hat sie dort an ihrer Stimme gefeilt, ehe sie das Gefühl bekam, als werdende Rocksängerin vielleicht doch noch andere Dinge lernen zu müssen. Sie gründete eine Band und wurde 1997 mit dem Song Nobody's Wife bekannt. Gold- und Platinauszeichnungen erhält sie in ihrem Heimatland sozusagen im Abonnement. In Deutschland gilt sie nach wie vor eher als Geheimtipp. Anouk, wie sie sich einfach nur nennt, beherrscht es, rau und aggressiv zu singen, aber genauso sanft und einfühlsam. Am Konservatorium in Amsterdam gibt sie zeitweilig ihr Wissen weiter. Ansonsten reist sie quer durchs Land und singt ihre englischsprachigen Lieder, in denen man immer mal wieder einen leicht holländischen Akzent raushört. In ihrem Song Hold On geht es um die schmerzliche Erfahrung einer Trennung und den Gedanken, die dem Ex-Partner anhängen, gepaart mit der Zuversicht, dass eine Phase kommen wird, wenn sich wieder andere Emotionen in den Mittelpunkt schieben und die Vergangenheit verarbeitet sein wird. Hold On von Anouk.
Ob der Keukenhof wirklich der meist fotografierte Ort der Welt ist, so wie das die Presseleute dort gerne sagen, das sei mal dahingestellt, dass beim Anblick all der bunten Blumenpracht aber wirklich außerordentlich viele Menschen außerordentlich oft zur Kamera greifen, das steht außer Zweifel. Der Blumenpark in der kleinen Stadt Lisse, etwa 30 Kilometer südlich von Amsterdam, ist jedenfalls eine besondere Attraktion und auch eine einigermaßen exklusive. Schließlich hat die große Tulpenschau gerade mal 8 Wochen pro Jahr geöffnet.
Ja, das ist natürlich so. Das ist so konzentriert. Köckenhof mit 7 Millionen Blumenzwiebeln ungefähr. Wenn das beginnt, das ist das so ein Ah! Das ist eine, wie sollte man sagen, ein Gefühl von Explosion, von Freude. Weil das im Winter so grau und nebelig ist und so. Und dann ist das wirklich eine große Sensation, möchte ich sagen.
Und zwar eine, die sich Frühling für Frühling wiederholt. Immer dann, wenn der Keukenhof für 8 Wochen seine Tore öffnet. Immer dann führt Elisabeth van Waveren Menschen durch diesen ganz besonderen Frühlingspark.
Warum nennt man das Keukenhof? Man glaubt, dass man hat ganz viel hier gejagt und dann hat man für die Schlösserküche hat man auch Kräuter und Gemüse nötig und dann konnte man hier sammeln. Also war das ein Hof für die Küche. Köckenhof.
Das war im 15. Jahrhundert. Später ließen sich die Hofherren einen englischen Landschaftsgarten anlegen und auf dessen Terrain ist der Keukenhof heute ein Hof für Blumenfreunde, ganz besonders natürlich für Tulpenliebhaber. Schließlich ist die Tulpenblüte auf diesem 32 Hektar großen Fleck Erde das A und O.
Natürlich, die Tulpe, das ist eine Ikone von Holland und da steht natürlich die Tulpe zentral.
Und so gibt die Tulpe den Ton an, auch in den allermeisten Beeten.
Hier haben wir Tulpen, hier haben wir so jede Menge Farbe. Wir laufen jetzt einen Teich entlang und hier können Sie eben Man muss das riechen. Und wir kommen jetzt wie eine wunderschöne Entwurf von Hyazinthen in verschiedenen Farben. Das ist wirklich, ist das Explosion oder nicht? Wir haben verschiedene rosa Farben, etwas ein dunkler Rosa, beinahe rot. Und dann haben wir natürlich lila.
Viel zu sehen also, viel zu schnuppern und viel zu lernen.
Bei jedem Blumengebiet oder kann man sagen, die Pflanzgebiet haben wir auch jeder Name von den Blumen. Das ist die Tulipa kaufmanniana, die sind ganz früh. Und da sind Showwinner, die rote und die gelbe Sträße, das ist gelb mit rot, möchte ich sagen. Und natürlich die liebliche Hearts Delight, die niedrige Kaufmanniana. Die sind die ersten Tulpen, die auskommen.
Die ersten Tulpen blühen schon Ende März, die späten ab Anfang Mai. Und damit es auf dem Keukenhof auch tatsächlich immer etwas Buntes zu bestaunen gibt, wenden die rund 30 Gärtner eine besondere Pflanztechnik an.
Wir pflanzen diese Tulpen in zwei oder drei Lagen. Also die späten Tulpen, die pflanzen wir am ersten Mal und die gehen ungefähr 15 cm tief in den Boden. Und darüber machen wir die zweite Lage, das sind die frühen Tulpen, die sind ungefähr 10 cm unter dem Boden. Und dann darüber manchmal einen Krokus. Und dann machen wir drei Lagen, verschiedene Lagen, darum die Lasagne-Bepflanzung.
Lasagne-Bepflanzung. Ganz schön raffiniert, was Lüterlag da erklärt hat. Übrigens sind alle 7 Millionen Zwiebeln, die auf dem Keukenhof in die Erde gesetzt werden, Spenden. Von Züchtern, die damit in ihre Zukunft investieren.
Weil Keukenhof ist ein Schaufenster. Das ist wie eine Business Card, kann man sagen. Sie sehen da die Schilder und da steht der Name auf und heutzutage ist das auch eine Website. Und die Züchter und Exporteure konnten ihre Kunden nach Keukenhof bringen und dann können sie sehen lassen, die Schönheit und die verschiedenen Sorten, die man gerne ausstellen möchte.
Die Züchter können ihre Tulpen aber nicht nur draußen auf den Beeten präsentieren, sondern auch drinnen in den Pavillons, die übrigens alle nach Mitgliedern der niederländischen Königsfamilie benannt sind.
Jetzt kommen wir in Willem-Alexander-Pavillon, das ist das Gewächshaus von Keukenhof, wo wir dann jährlich ungefähr 75.000 Tulpen planten. Und Sie sehen, wie schön das aussieht. Das ist wirklich blendend, wenn man so viele Farben sehen kann. Ja, wir haben hier Rose, Rot, Orange, wir haben Gelb, Rot, Weißrot. Alle Sorten, ja, Farben, die man sich vorstellen kann.
Auch die dunkleren Tulpensorten sind mit dabei. Gefüllte Tulpen und einfache Tulpen, farbig geflammte Tulpen und Papageientulpen.
Das ist auch eine Inspiration, weil wir haben hier die Möglichkeit zu sehen, weil, dass man kombinieren kann. Aha, das kann ich selber machen in meinem Garten. Das ist eine doppelte Orange, Braun-Orange, ganz, ganz süß. Und das ist auch fantastisch. Ab und zu glaubt man, die Farben könnten eigentlich nicht zusammen sein, aber das sieht so wunderschön aus. Man muss das sehen, ja. Und man muss das auch wagen.
Ja, und man muss sich auch einfach mal hinwagen auf den Keukenhof in den Niederlanden. Es lohnt sich, Hilde Regeneter hat es gewagt und hat uns davon erzählt. Wir haben hier in der Domradio Reisen ja schon einiges gehört über die Tulpe. Von der Zwiebel bis zum Verkauf waren wir mit dabei, immer in den Niederlanden und haben auch Stationen gemacht auf dem Keukenhof, wo im Frühling tausende Tulpen blühen. Aber bis zum Keukenhof muss man in diesen Tagen gar nicht fahren, wenn man sich für Tulpen interessiert. Es reicht, wenn man sich nach Langenfeld im Rheinland aufmacht. Denn das Stadtmuseum dort, das hat sich quasi ein Stück Holland ins Haus geholt mit einer eigenen Tulpenausstellung. Farbenfrohe Frühlingsboten heißt die Schau. Und mehr dazu kann uns jetzt Dr. Hella Sabrina Lange sagen. Sie ist die Leiterin des Museums und jetzt hier bei uns am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Wir zeigen eine Ausstellung über farbenfrohe Frühlingsboten, die Tulpen, im Rahmen des Niederlandejahres hier in Langenfeld und widmen uns da wirklich den Anfängen, beginnend im 13., 14. Jahrhundert, wo die persischen Dichter schon die Tulpen als himmelsreiche Schönheit, als Liebesgeist der Liebenden beschrieben haben, bis hin dann ins 20. und 21. Jahrhundert.
Da sind wir auch schon bei dem Stichwort Liebe. Wenn du mich liebst, schenk mir eine Tulpe. Das ist ja so ein niederländisches Sprichwort. Mir wäre als Liebesblume eher die Rose eingefallen.
Ja, die beiden Blumen haben sich, glaube ich, ein wenig abgewechselt. Und die Tulpe hat man gerade im 16. und 17. Jahrhundert als Symbol für Liebe, als Symbol für Vergänglichkeit, aber natürlich auch im doppelten Sinn als Symbol für die Vanitas, also Überheblichkeit und Sucht nach schönem Streben gesehen, denn sie hat im 17. Jahrhundert zum ersten Börsencrash der Geschichte geführt.
Wie kam das?
Man hat mit den Tulpenzwiebeln gehandelt, man hat sie als was ganz Besonderes, Wertvolles angesehen und es ging gar nicht darum, die Blume zum Erblühen zu bringen, sondern einfach im Besitz einer Zwiebel zu sein. Und so hat man mit Farben spekuliert, welche Farbe die Zwiebel am Ende denn entfalten wird, welche Blütenpracht. Und so kam es, dass 1637 eine Tulpenzwiebel der Semper Augustus, die es heute gar nicht mehr in der Form gibt, für rund 10.000 Gulden verkauft wurde. Das kann man vielleicht damit vergleichen, dass Rembrandts Nachtwache nur 5 Jahre später, 1642, für gerade mal 1.600 Gulden verkauft wurde.
Und mit was für Ausstellungsobjekten machen Sie das in Ihrer Ausstellung deutlich?
Wir haben natürlich gerade aus dieser Zeit um 1637 wunderschöne Leihgaben vom Rijksmuseum in Amsterdam bekommen, denn im Zuge dieser Tulpomanie sind zahlreiche Spottbilder, Karikaturen und Satiren entstanden, also alles Allegorien auf diesen spekulativen Tulpenhandel. Und vielleicht kann man das überschreiben mit einem schönen Sentenz, die man über einem Bild, das den Titel trägt, Floras Narrenkappe von Pieter Nolpe findet. Dort steht nämlich so sinngemäß übersetzt, es war das wundersame Jahr 1637, in dem die reichen Leute ihr Hab und Gut und die Weisen ihren Verstand verloren.
Und Sie widmen sich ja nicht nur der Tulpe selbst, sondern auch dem Mann, der dem Siegeszug der Tulpe durch Europa quasi den Weg bereitet hat, nämlich Carolus Clusius. Was war das für ein Mann?
Er war Botaniker und war unter anderem am Wiener Hof beschäftigt und hat dann nach Leiden die Tulpenzwiebel mitgebracht und ihm ist es gelungen, sie zu vermehren und sie zu züchten. Man geht davon aus, dass vor ihm noch ein Gesandter des österreichischen Kaisers Ferdinand I., der eigentlich derjenige war, der dann die Tulpe nach Europa gebracht hat, als er bei den Osmanen war, um an den Friedensvertrag dann zu erinnern. Und da hat die Tulpe wahrscheinlich auch so ihren Namen herbekommen, denn in der Türkei im Persischen wird sie als Lale bezeichnet und der Begriff der Tulpe ist ein wenig wortverwandt mit dem Turban, mit dem türkischen Dülbent und vielleicht mag es einem Übersetzungsfehler geschuldet gewesen sein, dass aus dem Turban dann die Tulpe wurde, weil die Form so ähnlich war.
Auf alle Fälle hat sie jede Menge Eindruck gemacht, die Tulpe. Sie haben eben schon gesagt, auf vielen Gemälden und Keramiken aus dem 17. Jahrhundert ist sie aufgetaucht, aber auch in der Literatur hat sie ihren Widerhall gefunden.
Ja, Goethe beispielsweise hat die Tulpe ein wenig despektierlich betrachtet. Er hat gesagt, die Tulpe ist eher für die sentimentalischen Kenner ein Objekt, aber man findet sie beispielsweise auch in Kirchenlieder, wenn man sich anguckt, Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an. Das ist so eine Sentenz aus einem Kirchenlied. Alexandre Dumas hat beispielsweise den Roman Die schwarze Tulpe geschrieben. Also wir finden auch gerade in Gedichten immer wieder die Tulpe beschrieben. Schmetterling im Schönheitslicht, Licht von Sonne und Mond, all das spricht man der Tulpe zu.
Also diese Tulpe, die Blume hat unheimlich viele Facetten. Was wollen Sie denn den Leuten mit dieser Ausstellung vermitteln?
Wir möchten Ihnen die Bandbreite eigentlich vermitteln, von der Botanik ausgehend, also den sogenannten Florilegien des 16. und 17. Jahrhunderts. Das sind die Blumenbücher, die in dieser Zeit entstanden sind. Dann eben über die historische Bedeutung im 17. und 18. Jahrhundert, die niederländischen Meister, die wir vertreten haben. Denn es war weitaus erschwinglicher, sich von einem niederländischen Meister eine Tulpe in Öl malen zu lassen, als sich eben eine Zwiebel zu leisten. Bis hin dann ins 20. Jahrhundert, wo wir in der Ausstellung beispielsweise Werke von Emil Nolde oder Christian Rohlfs haben, aber auch im 21. Jahrhundert uns immer wieder Künstler begegnen, die mit Fotografien oder mit Medieninstallationen sich dem Thema der Tulpe annehmen.
Dr. Hella Sabrina Lange war das, sie ist Leiterin des Stadtmuseums Langenfeld und sie hat uns erzählt, was es in der Tulpenausstellung Farbenfrohe Frühlingsboten zu sehen gibt. Die hat die Kunst- und Kulturgeschichte der Tulpe im Fokus und läuft noch bis zum 15. Juni. Die Öffnungszeiten sind dann immer dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr. Und Ihnen, Frau Lange, vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ich danke Ihnen auch.
In Domradio Reisen sind wir ja nicht nur unterwegs in der Ferne, sondern wir gucken ja auch immer, was ist denn so in der Umgebung los. Ist ja nicht uninteressant, so kurz vor dem Wochenende. Musik.
Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
An diesem Wochenende kommen Improvisationskünstler aus ganz Deutschland und Teilen der Schweiz nach Köln, um ihr schauspielerisches Talent auf der Bühne zu präsentieren. Hierbei ist alles improvisiert. Es gibt kein Drehbuch, denn das Publikum bestimmt, was auf der Bühne als nächstes passiert. Das Highlight des Kölner Impro-Festivals findet am Samstag statt. Hier kämpfen 12 Spieler aus 12 Städten um Deutschlands wohl begehrtesten Titel des Improvisationstheaters, den für den besten Impro-Spieler Deutschlands. Einlass ist am Samstagabend um 19.30 Uhr. Gastgeber ist das Gloria-Theater. Musik ob Kölsch im Milowitsch-Theater. Karneval ist schon längst vorbei. Das ist aber kein Grund für die kölsche Band Pavaya nicht trotzdem aufzutreten. Im Milowitsch-Theater präsentieren sie am Samstag und Sonntagabend ihre großen Hits. Beginn ist am Samstagabend um 20 und am Sonntagabend um 18 Uhr. Ein Muss für alle Karnevalisten. Noah, Action-Blockbuster mit biblischem Hintergrund. Eine globale Katastrophe steht der Menschheit bevor. Eine Sintflut droht alles Leben auf der Erde auszulöschen. Nur ein Schiff könnte die Rettung für einige wenige Menschen und Tiere sein. Noah, gespielt von Russell Crowe, wird von Gott ausgewählt, ein solches zu bauen. Seine Tochter wird von Emma Watson gespielt. Eine Top-Besetzung. Wie nah der Film an der Realität ist und ob er überzeugen kann, kann man nun in den deutschen Kinos sehen. Der Film läuft seit Donnerstag in allen größeren Kinos. Coversongs auf höchstem Niveau. Die Musikgruppe Don Raya präsentiert am Samstagabend ab 22 Uhr in der Kölner Bar Nachtschwärmer Hits unter anderem von Pharrell Williams oder Michael Jackson. Das tut die Coverband auf eine eigene und völlig neue Weise. Das Besondere an dem Konzert? Der Eintritt ist vollkommen kostenlos, denn der Besucher bestimmt nach dem Konzert selbst, was ihm der Abend wert war. Zusätzlich gibt es eine Cocktailbar, die mit frisch gemixten Getränken lockt. Am Samstag um 22 Uhr geht's im Nachtschwärmer los.
Und hier noch ein Veranstaltungstipp in Sachen Tulpe, auf deren Spuren wir ja heute in Domradio Reisen unterwegs waren. Vom 16. April bis 4. Mai findet im Nordostpolder, das ist die Tulpenregion in Nordholland, das jährliche Tulpenfestival pünktlich zur Tulpenblüte statt. Da gibt es dann geführte Wanderungen und Radtouren und Tulpen-Showgärten, Mosaikrouten, Fotowettbewerbe, Blütenrouten und vieles mehr wird angeboten. Es geht aber dabei immer durch Tulpenfelder. Das genaue Programm finden Sie im Internet. Einfach im Internet nach Tulpenfestival googeln. Da finden Sie dann gleich die richtige Seite.
Domradio Reisewetter.
Das hat sich ja fast schon angefühlt wie im Sommer in den letzten Tagen. Wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, scheint sich das aber schon wieder erledigt zu haben. So ist es halt mit dem Aprilwetter im April. Worauf Sie sich wettertechnisch am ersten Aprilwochenende einstellen müssen, das weiß Renato Schlegelwitsch im Domradio Reisewetter. Hallo Renato.
Heike Sikoni, hallo.
Gibt es denn wenigstens am Wochenende ein bisschen Sonne?
Ja, wie es der April halt so mit sich bringt, gibt es Sonne, aber man kann noch nicht so wirklich sagen, wann und wo die auftaucht. Ich versuche mal so ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Also es ist so, dass tatsächlich Sonne, Regen und tatsächlich Gewitter sich abwechseln am Wochenende. Die Chancen auf die Sonne, die sind am Samstag am größten im Osten des Landes, im Osten, im Nordosten, während der Regen sich so im Westen und Südwesten aufhält. Lustigerweise ist es am Sonntag genau umgekehrt, dann ist die Sonne im Westen und der Regen im Osten, also es ist ein ziemliches Durcheinander, was uns beim Wetter erwartet. Konstant sind da eigentlich nur die Temperaturen und die sind recht angenehm. Wir haben es am Wochenende 15 bis 22 Grad.
Positiv gesprochen, ist also für jeden was dabei. Was macht denn der Rest von Europa? Gibt es da stabileres Wetter?
Ja, zum Beispiel, wenn wir aufs Mittelmeer gucken, Balearen, super Urlaubsziel, da ist es tatsächlich so, dass wenn wir nach Mallorca gehen, da sind die Temperaturen wie hier bei uns, haben wir 20 Grad, allerdings ist es da ein bisschen stabiler, da scheint am ganzen Wochenende die Sonne. Ansonsten ist alles so in Richtung Osten, da ist es sonnig, das ist auch wie in Deutschland, im Osten von Europa ist es auch sonnig, allerdings wiederum bloß am Samstag, ich habe es gesagt, am Sonntag geht dann die Sonne wieder wieder Richtung Westen. Und das ist dann die Zeit, wo man auch mal so nach Holland an die Küste fahren könnte. Wenn man da Glück hat, da kann man da am Sonntag auch ein paar sonnige Stunden erleben.
Haben wir ja heute schon mächtig Appetit drauf gemacht auf einen Trip nach Holland. Wie geht's denn hier bei uns in Deutschland in der kommenden Woche weiter?
Da kann ich im Prinzip genau das Gleiche sagen wie eben. Es bleibt wechselhaft. Man kann es noch nicht so zu 100% voraussagen, wann die Sonne rauskommt, wann Regen ist, wann Wolken sind. Es ist so, dass feuchte Luft vom Atlantik aus dem Westen kommt zu uns, die das Wetter ein bisschen abkühlen. Nachts wird es kühler zumindest. Teils bekommen wir nachts sogar Bodenfrost in der kommenden Woche. Tagsüber bleibt es aber trotzdem angenehm bei so um die 15 bis 20 Grad.
Ist April, der hält, was er verspricht, zumindest was das Wetter angeht. Das Wetter zum Wochenende war das von Renato Schlegelmilch und darüber hinaus noch das für die kleine Reise zwischendurch hier bei uns in Deutschland. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, und das war's schon wieder von Domradio Reisen. Ich danke Ihnen fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni und ich sage Ihnen schon mal, worum es in der nächsten Woche geht. Da fahren wir nach Andalusien zur Semana Santa, der Heiligen Woche, die da immer vor Ostern beginnt. Ich freue mich, dass Sie diesmal mitgereist sind und auch wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss, machen Sie es gut.